Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute ist Verriester an der Realität gescheitert und was wir daraus lernen können. Am 12. März 2020 hat Verriester alle Aktien-ETFs seiner Riester-Sparer verkauft. Ja, und aus meiner Sicht das bisherige Anlagekonzept ad absurdum geführt, welches ja ein strikter Buy-and-Hold-Ansatz mit einer hohen Aktienquote sein sollte. Die Folge ist am Ende, dass die Kursverluste, die infolge von der Corona- oder Covid-19-Krise entstanden sind, fast vollständig mitgenommen wurden und die anschließende Erholung von Anlegern verpasst wurde. Beziehungsweise ist das Stand heute, kann sich natürlich auch immer ändern. Wenn die Kurse morgen um 30% fallen, dann ist es wieder gut, dass das ganze Geld in der Liquidität liegt. Aber das ist am Ende die Glaskugel. Können nur Stand heute ausgehen. Verriester hat alle Aktien-ETFs verkauft. Und dafür stehe ich ja auch so ein bisschen ein, für diesen langfristigen, ruhigen Buy-and-Hold-Ansatz ohne ständiges Hin und Her, geringe Kosten etc. pp. Und da ist natürlich so ein Verkauf mitten in einer sehr, sehr schlechten Kapitalmarktphase, wo die Kurse nach unten gehen, widerspricht diesem Ansatz komplett. Für den Bruch der Anlagestrategie bei Verriester sind ja ganz schnell die Kursverluste ausgemacht an den Aktienmärkten im Februar, März 2020. Und da ist einfach so, dass die Sutor Bank, welches das Kapital der Verriester-Sparer verwaltet, also Verriester ist ja am Ende nicht der Produktgeber, sondern Verriester ist am Ende der Vertrieb für den Verriester, der von der Sutor Bank verwaltet wird. Und der Anlageausschuss der Sutor Bank hat ja einfach die Reißleine gezogen, ja, um finanzielles Desaster in der eigenen Bilanz am Ende zu vermeiden. Weil es ja so ist, dass für alle Riester-Verträge gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Anbieter dafür einsteht, dass am Ende der Ansparphase für jeden einzelnen Riester-Sparer die eingezahlten Beiträge zur Verfügung steht. Und wenn es natürlich die Kapitalmärkte einfach mal in ein paar Tagen so drastisch absinken, wie das jetzt passiert ist, dann fängt man dann natürlich in der Sutor Bank an zu schwitzen, weil hier geht es dann auch am Ende um die Existenz des eigenen Unternehmens und der Arbeitsplätze. Weil wenn die Sutor Bank nicht mehr erklären kann, wie sie die Beitragsgarantien darstellen will, kann es dann auch ganz schnell sein, dass das dann finanzielle Folgen fürs Unternehmen hat. Weil die Sutor Bank das ja am Ende dann aus den eigenen finanziellen Reserven irgendwie aufstocken muss. Und die finanzielle Schlagkraft der Sutor Bank ist halt auch begrenzt. Dass es so kommen kann, darauf habe ich bereits 2016 in dem Artikel Verriester, das solltest du wissen, das verlinke ich dir auch unten in den Shownotes, hingewiesen. Dort hatte ich auf zwei Eskalationsstufen, beziehungsweise bin ich auf zwei Eskalationsstufen eingegangen. Die erste Stufe ist das, was jetzt geschehen ist. Die Aktienquote wird zurückgefahren, beziehungsweise in diesem Fall ist sie ja komplett auf Null sogar runtergegangen. Und zweite Eskalationsstufe, die Sutor Bank geht in die Insolvenz. Und genau das sollte ja mit diesem Schritt vermieden werden oder ist mit dem Schritt vermieden worden. Kaufmännisch ist das absolut nachvollziehbar. Das ist einfach eine Risikoentscheidung gewesen, beziehungsweise eine Risikomanagement-Entscheidung. Ich habe mir überlegt, wie ich den Artikel aufbaue und möchte im nächsten Schritt einfach ganz gerne die Sutor Bank beziehungsweise Verriester hat auf der eigenen Website ein FAQ eingerichtet zu dem Thema Umschichtung der Aktien-ETFs infolge des Coronavirus auf die wichtigsten, interessantesten Fragen und Antworten des Verriesters will ich dort einfach eingehen und meine eigene Einschätzung dazu wiedergeben. Diese FAQ-Seite, die verlinke ich dir auch in den Shownotes und kann aber natürlich nicht garantieren, dass die bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag online bleibt. Mein Zugriffsstand ist jetzt der 15. Mai im Podcast und ich glaube, für den Textbeitrag, den ich immer dazu verfasse, habe ich am 5. Mai oder sowas darauf zugegriffen. Kann natürlich sein, dass da in der Zukunft irgendwelche Änderungen vorgenommen werden seitens Verriester. Mein Stand, wie gesagt, der 15. Mai 2020, wo ich jetzt den Podcast aufnehme und ich werde jetzt einfach auf die wichtigsten Fragen und Antworten von Fair eingehen. Zur Einleitung, die erste Frage auf der Seite, warum wurde eine Umschichtung der Aktienfonds und Aktien-ETFs in Verriester notwendig? Das habe ich ja schon kurz angeteasert, will es hier aber nochmal im Detail vorlesen, damit du auch genau weißt, um was es geht. Die Riester-Rente, das ist jetzt Zitat, die Riester-Rente ist eine durch staatliche Zulagen und durch Sonderausgabenabzug geförderte, grundsätzlich privat finanzierte Rente in Deutschland. Mit der staatlichen Förderung und der Gewährung von Steuervorteilen für alle Riester-Produkte sind gesetzliche Anforderungen verbunden. Diese Bedingungen gelten gleichermaßen für alle Riester-Anbieter und dienen dem Kundenschutz. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Riester-Anbieter ihren Verpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachkommen können. Eine der gesetzlichen Anforderungen ist die Beitragsgarantie. Diese Beitragsgarantie gilt grundsätzlich für alle Riester-Verträge bei allen Anbietern bis zum Ende der Ansparphase. Als Produktanbieter gewährleistet die Sutor Bank für Fairriester die gesetzliche Beitragsgarantie. Für die gesetzliche Beitragsgarantie müssen alle Anbieter für Riester-Verträge vorgeschriebene kaufmännische und aufsichtsrechtliche Risikobetrachtungen vornehmen. Der Wert der Kundenportfolios wird deshalb permanent mit den abgezinsten Verpflichtungen aus den Beitragsgarantien abgeglichen. Ausgelöst durch die Covid-19-Krise kam es seit dem 24. Februar 2020 zu Kursverlusten und deutlichen Schwankungen an den Finanzmärkten. Von diesen ungewöhnlichen, zum Teil nie dagewesenen Schwankungen sind Aktien und gleichzeitig Zinsen in Klammern Anleihen betroffen. Als Folge konnte das Verhältnis von Kundenportfolios zu den abgezinsten Verpflichtungen aus der Beitragsgarantie im Rahmen des Risikomanagements nicht mehr verlässlich berechnet werden. Der Anlageausschuss der Sutor Bank hat aus diesem Grund zugunsten einer stabilen Risikobewertung entschieden, in Liquidität umzuschichten. Alle Aktienfonds und ETFs, ich zitiere, alle Aktienfonds und ETFs wurden am 12. März 2020 verkauft und der Gegenwert wird seitdem in Liquidität gehandelt. Die genauen Verkaufskurse sind im Cockpit unter Transaktion einsehbar. Das ist nochmal die lange, detaillierte Fassung von dem, was ich schon eingangs geschrieben hatte. Jeder Riester-Rentenanbieter ist am Ende dazu verpflichtet, diese Beitragsgarantie zu stellen. Und das stand zumindest in Frage bei der Sutor Bank in dem Moment, ob das noch gewährleistet werden kann, wenn die Gelder noch weiter einstürzen, beziehungsweise die Kurse noch weiter einstürzen, die Kundenportfolios immer weiter unter Wasser gehen. Ja, da musste Fair jetzt einfach rausgehen und hat dieser gesetzlichen Regelung Tribut gezollt. Kaufmännisch, wie gesagt, nachvollziehbar. Für mich starte ich hier nicht chronologisch mit den Fragen, sondern wirklich mit den interessantesten. Hatte ja gesagt, so dieses Alleinstellungsmerkmal von Fairriester ist dieser passive Ansatz, eine hohe Aktienquote, Buy-and-Hold-Ansatz etc. pp. Das war zumindest das Marketing-Sprech im Vorfeld. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit das alles zu diesem Konzept passt. Hier ist eine Frage, widerspricht eine Umschichtung der Idee einer passiven Geldanlage? Antwort von Fairriester: Der Fairriester investiert in passive Fonds, sogenannte ETFs oder Indexfonds. Diese kommen ohne Fondsmanager aus. Passive Fonds bilden einen Marktindex ab, ohne zu versuchen, durch aufwendige, teure und empirisch belegt, meist erfolglose Auswahl von Einzeltiteln besser als der Markt zu sein. Die im Riester-Produkt Fairriester enthaltene Vermögensverwaltung durch die Sutor Bank beinhaltet, anders als bei passiven Fonds, ein aktives Eingriffsrecht und Pflicht. Die Vermögensverwaltung folgt dabei dem Ansatz, so selten wie möglich und nur wenn nötig einzugreifen. So. Also hier wird ganz klar gesagt, es gibt eine Vermögensverwaltung, die hat ein aktives Eingriffsrecht, auch wenn so im ersten Abschnitt gesagt wird, ja, wir nutzen ja Indexfonds und ETFs. Aber im zweiten Schritt gibt es halt die Vermögensverwaltung über diesen ETFs und Indexfonds, die dann eben doch ein aktives Eingriffsrecht hat und in solchen Phasen wie jetzt halt Umschichtungen vornehmen kann. Also es ist eine aktive Vermögensverwaltung. Auch wenn Sie es hier nicht aussprechen, es widerspricht der Idee einer passiven Geldanlage aus meiner Sicht. Dazu passt auch die Frage, war dies der erste Eingriff des Anlageausschusses der Sutor Bank? Darauf antwortet Fair: Nein, auch in der Vergangenheit ist der Anlageausschuss der Sutor Bank tätig geworden. Dabei wurden einzelne Fonds ausgetauscht oder von langlaufenden in kurzlaufenden Anleihen umgeschichtet, wenn dies aus Risiko- und Ertragsgesichtspunkten heraus als sinnvoll erschien. Außerdem wurde die Aktienquote bereits zweimal erhöht. Bei der aktuellen Entscheidung des Anlageausschusses der Suterbank wurde die Aktienquote aufgrund der unvorhersehbaren Marktbewegungen erstmals gesenkt. Also, wir merken uns, die Suterbank greift auch öfters ein. Das ist nicht das erste Mal, ist schon ein paar Mal vorgekommen. Wenn das kein aktives Management ist, dann weiß ich es auch nicht. Zwar wird hier betont, dass es immer auf Risikogesichtspunkten getroffen wird, die Entscheidung, und der Anlageausschuss nicht einfach einen Finger in die Luft hält und nach gut Dünken das Ganze macht, sondern nach mathematischen Modellen am Ende, ist jetzt halt die Frage, wie gut funktioniert so ein mathematisches Modell. Von einem Buy-and-Hold-Ansatz kann man eigentlich nicht mehr sprechen. So, gibt hier trotzdem noch die Frage beim FHQ, widerspricht eine Umschichtung dem Buy-and-Hold-Ansatz? Die Fair-Seite schreibt dazu, die Suterbank verfolgt einen langfristigen und weitestgehend passiven Anlageansatz und unternimmt kein sogenanntes Market Timing, bei dem versucht wird, besonders günstige, ungünstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte abzupassen. Weiterhin versucht die Suterbank nicht, durch Über- und Untergewichtung einzelner Aktien und Märkte besser abzuschneiden als der Markt. Die gegenwärtige Umschichtung ist kein Market Timing, schreibt Fair. Zitat. Obwohl es sich angesichts weiterer Kursverluste in den ersten Tagen nach der Umschichtung als vorteilhaft erwiesen hat. Die Umschichtung erfolgte im Rahmen gesetzlicher Anforderungen an Riester-Produkte, ein Wiedereinstieg ist ebenfalls nicht vom Market Timing abhängig. Dieser Anlageansatz, der grundsätzlich einem Buy-and-Hold-Ansatz ähnelt, wird jedoch durch zwingende Maßnahmen zum Risikomanagement eingeschränkt. Also der Anlageansatz ähnelt einem Buy-and-Hold-Ansatz, aber er wird durch Risikovorgaben ja eingeschränkt. So, und dann ist auch kein Buy-and-Hold-Ansatz mehr. Es ist ja auch nicht entscheidend, dass in ruhigen Marktphasen, so wie wir es die letzten Jahre hatten, ein Buy-and-Hold durchgeführt wird, sondern dieser Buy-and-Hold-Ansatz ist ja gerade in solchen Phasen wie jetzt extrem wichtig, wenn es nach unten geht. Das ist ja häufig ein Kardinalfehler. Normalerweise ist es so, Menschen werden auf Kapitalmärkte aufmerksam, wenn sie gut gelaufen sind, gehen rein und steigen dann aus, enttäuscht, wenn es eben nach unten geht. Schlechte Anlageerfahrung. Dabei ist es so, so wichtig, dass man solche Phasen eben durchsteht, weil man eben sonst die Erholung verpasst, was ja auch das aktuelle Beispiel zumindest bisher so wieder bestätigt hat. Also halten wir bis hierhin fest, aus meiner Sicht, es widerspricht ganz klar einer passiven Geldanlage, der Idee einer passiven Geldanlage, und es widerspricht auch dem Buy-and-Hold-Ansatz. Auch wenn Fair Riester das hier ein bisschen anders formuliert und hier bei dem einen Antwort sogar schreibt, nein, es ist kein Market Timing, aber natürlich ist es Market Timing. Nächster Punkt. Wurden durch die Umschichtung Verluste realisiert? Nein, schreibt Fair. Dies ist aus verschiedenen Gründen nicht der Fall. Zum einen sind seit dem 12. März 2020 die Kurse weiter gesunken. Ist wie gesagt heute schon wieder Makulatur. Das war Stand 23. März, als sie das verfasst haben. Jetzt haben wir den 15.05., 15. Mai 2020, und da sieht die Welt ganz anders aus. Wir hatten eine Erholung und es war keine gute Entscheidung, Stand heute, die Aktien-ETFs in Liquidität umzuschichten. Ist sowieso am Ende würfeln, wenn ich raus und rein gehe, ist das jetzt ein guter oder schlechter Zeitpunkt. Deswegen wollen wir eigentlich einen Buy-and-Hold-Ansatz haben. Kursgewinne, jetzt geht's Zitat weiter, Kursgewinne und Verluste in einem Riester-Produkt unterliegen nicht der Kapitalertragssteuer. Eine steuerlich relevante Realisierung von Verlusten hat daher nicht stattgefunden. Auch im Vergleich zu den eingezahlten Beiträgen wurden keine Verluste realisiert, da die eingezahlten Beiträge zum Ende der Ansparphase von der Beitragsgarantie gedeckt sind. Verluste würden dann realisiert, wenn die alten Höchststände über die Restlaufzeit des Verträges aufgrund einer dauerhaft renditeschwachen Anlage nicht wieder erreicht würden. Davon gehen wir nicht aus. Aktuell werden zudem Verluste realisiert, wenn der Vertrag gekündigt wird, da die Mindestwertzusage zum Ende der Laufzeit gilt. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Beitragsgarantie gilt immer zum Ende der Laufzeit, also wenn die Rentenphase dann beginnt, die Sparphase endet. Zu dem Zeitpunkt greift die Beitragsgarantie, wenn du zwischenzeitlich kündigst, ist es nicht so, dass du Anspruch darauf hast, deine eingezahlten Beiträge wiederzubekommen. Das gilt immer zum Ende der Laufzeit. Deswegen ist es auch nicht immer sinnvoll, jetzt hinzugehen und zu sagen, hey, Fair, das hat mir gar nicht gefallen, ich kündige, das ist eine individuelle Entscheidung. Werde ich auch nochmal zum Schluss was dazu sagen. Also, Fair schreibt hier, es wurden keine Verluste realisiert, aber natürlich wurden auf Vertragsebene Verluste realisiert, indem verkauft wurde, auch wenn die für einen Anleger erstmal nicht steuerlich relevant sind. wird sich das spätestens dann am Ende in der Ablaufleistung bemerkbar machen, weil jetzt eben die Erholung verpasst wurde. Also ja, es wurden Verluste realisiert auf Vertragsebene, aber nicht auf Kundenebene. So, und es sind auch keine steuerlich relevanten Verluste realisiert worden. Dann schauen wir mal, ob wir noch eine spannende Frage haben. Wann wird eine erneute Umschichtung erfolgen? Fair befindet sich im ständigen Austausch mit der Vermögensverwaltung der Sutor Bank. Eine Wiederanlage ist wahrscheinlich, sobald die Schwankungen der Berechnungsgrundlagen, vor allem der Zinsen, abgenommen haben und wieder eine tragfähige Risikomodellierung ermöglichen. Zu welchem Zeitpunkt das der Fall ist, kann in der aktuellen Situation noch nicht abgeschätzt werden. Der Anlageausschuss der Sutor Bank kann als Zwischenschritt zur Umschichtung zunächst auch eine schrittweise Erhöhung der Aktienquote vornehmen. In jedem Fall werden wir auch über zukünftige Änderungen wieder zeitnah informieren. Also, es ist geplant, irgendwann wieder in Aktien reinzugehen. Es soll kein dauerhafter Cashlock bleiben. Wann? Das ist dann wieder Market Timing, weil die Entscheidung muss ja irgendwie getroffen werden. Auch wenn das dann unter Risikogesichtspunkten, Risikomanagementgründen gefällt wird, die Entscheidung ist es trotzdem Market Timing. Das waren für mich die interessantesten und wichtigsten Fragen und Antworten auf der FAQ-Seite. Entscheidend ist jetzt am Ende, was du mit den neuen Informationen und Erkenntnissen machst, was das für dich bedeutet, was wir daraus lernen können. Also kommen wir zum Fazit. Ist Verriester gescheitert und was können wir lernen? Verriester hat ja eigens auf seiner FAQ-Seite zum Vorfall geschrieben, als Folge konnte das Verhältnis von Kundenportfolios zu den abgezinsten Verpflichtungen und der Beitragsgarantie im Rahmen des Risikomanagements nicht mehr verlässlich berechnet werden. Der Anlageausschuss der Sutor Bank hat aus diesem Grund zugunsten einer stabilen Risikobewertung entschieden, in Liquidität umzuschichten. Ganz wichtiger Punkt, es konnte im Rahmen des Risikomanagements nicht mehr verlässlich berechnet werden. Mit der Entscheidung, in Liquidität umzuschichten, ist aus meiner Sicht nicht das Unternehmen Verriester gescheitert, das ist ja noch da. Allerdings hat der Schritt, in Liquidität umzuschichten, die Achillesferse des Anlagekonzeptes offenbart. Und das stand jetzt schon im Satz drin. Es konnte nicht mehr verlässlich berechnet werden, das Risiko, das mit diesen Portfolios einhergeht. Das konnte aber noch nie verlässlich berechnet werden, nur weil es in ruhigen Phasen berechnet werden kann. Aber es geht ja um diese Extremphasen, es geht um die schwarzen Schwäne, die meine Portfolioentwicklung maßgeblich beeinflussen. Wenn ich die nicht berechnen kann, kann ich mir meine ganzen Berechnungen vorher sparen. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn sich das Ganze jetzt wieder beruhigt, alles wieder einigermaßen im Lot ist, sich die Wirtschaft erholt, die Kurse nach oben gehen, dann kann immer wieder ein Ereignis kommen, das die Märkte nach unten treibt und dann müssen die wieder eine Meldung rausgeben, hey, ich kann das Risiko nicht mehr berechnen. Das Problem ist, wir haben es nicht mit Risiko zu tun, sondern mit Ungewissheit. Um Risiken berechnen zu können, muss die Welt stabil sein. Ist sie nicht. Sie muss vorhersagbar sein. Ist sie nicht. Wir brauchen wenige Risikofaktoren. Haben wir nicht. Wir haben viele Risikofaktoren. Und wir brauchen jede Menge Daten, Daten, Daten. Wir brauchen große Datenmengen, um Risikoeinschätzungen vornehmen zu können. Aber selbst das ist umstritten, ob die Datenmengen, die wir haben für unsere Studien etc., für unsere Risikomodelle, ob die ausreichen, um statistisch signifikante Aussagen zu treffen. Also, wir merken uns, wir haben Probleme, tragfähige Risikomodelle zu entwerfen, die den Kapitalmärkten gerecht werden. Das hängt damit zusammen, dass wir es eher mit Ungewissheit als mit Risiko zu tun haben. Unsere Risikomodelle bauen auf einem völlig falschen Denkmuster auf, aus meiner Sicht, weil sich die Zukunft eben nicht berechnen lassen. Risikomodelle fußen in der Regel auf der Vergangenheit. In der Zukunft können aber ganz andere Faktoren dazu führen, dass Märkte einbrechen. Die sind noch nie aufgetreten. Das ist da nicht im Risikomodell mit drin. Und dann wird gesagt, es ist irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Natürlich ist was Unvorhergesehenes passiert. In unserer Welt passieren dauernd unvorhersehbare Dinge. Deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass Risikomodelle immer wieder scheitern werden. In der Finanzkrise sind die Risikomodelle auch reihenweise gescheitert. Wichtig ist, dass wir irgendwann mal daraus lernen. am Beispiel Riester jetzt hier lernen wir, Beitragsgarantien und Renditeversprechen vertragen sich nicht. Riester-Renten können immer dann interessant sein, wenn wir ausreichend hohe Förderquoten haben. Hohe Renditeerwartungen sind dagegen kein stichhaltiger Grund für einen Abschluss. Viel, viel sinnvoller ist es, sich einfach einen solventen Versicherer zu suchen, bei dem auch die sonstigen Rahmenbedingungen bestmöglich passen, wie zum Beispiel eine niedrige Kostenquote, ansprechende Regelungen im Rentenalter etc. pp. Wenn dann noch ein einigermaßen schlüssiges Anlagekonzept dazukommt und ich vielleicht die Inflation ausgleiche und noch ein paar Prozentpunkte extra habe am Ende, dann habe ich meinen Soll erfüllt. Mehr muss die Riester-Rente nicht erfüllen, mehr kann sie nicht erfüllen. Das haben wir jetzt gesehen. In dieser Deutlichkeit war mir das vorher auch nicht klar. Das habe ich ja auch in dem Artikel 2016 geschrieben. Ich finde bzw. fand Verriester ein sehr, sehr interessantes Experiment, um zu sehen, wie das Ganze läuft. Habe das auch in der Beratung, wenn Kunden das angesprochen haben oder auch so manchen Kunden mit vorgestellt, als wirklich Experiment, wenn man auf Rendite aus ist, das irgendwie verknüpfen will mit Riester, dann kann man das versuchen, dann musste man aber wissen, was da auf einen zukommen kann. So, dieses Experiment ist jetzt aus anlagetheoretischer Sicht in die Hose gegangen. Wir werden schauen, wie sich Verriester davon berappelt. Die Frage ist jetzt noch, was sollten Verriester-Sparer für sich daraus ziehen? Weil die betrifft es ja am meisten. Verriester-Kunden betrifft es jetzt am stärksten. Was sollte man dann tun? Das Problem ist hier, dass ich da keine pauschale Aussage treffen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr nah an der Rentenphase bin, dann kann es sinnvoll sein, dabei zu bleiben, einfach um die Beitragsgarantie mitzunehmen, um sicherzugehen, dass am Ende meine eingezahlten Beiträge wieder rauskommen. Weil selbst wenn ich jetzt im Minus bin deutlich, muss Verriester mir am Ende die eingezahlten Beiträge zur Verfügung stellen. Das war ja auch der Grund, um aus der Aktienquote rauszugehen und in Cash umzuschichten. Aber wenn ich jünger bin, kann sich die Situation für mich eben ganz anders darstellen. Hier empfehle ich wirklich nochmal hinzugehen, was soll die Riester-Rente für mich leisten? Kann Verriester das? Und das halt wirklich auf meine individuelle Situation runterzubrechen und dann eine durchdachte Entscheidung treffen. Und das nicht einfach aus dem Bauch heraus jetzt irgendwie einen Schnellschuss zu machen, sondern wirklich analysieren und sagen, hey, das passt oder passt nicht. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, die Episode. Dann würde ich mich freuen, wenn du eine Bewertung dalässt bei iTunes etc. pp., wo das überall möglich ist. Freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit.